Das rote Sofa. Heute mit Ilka Petersen.
Hallo, einen schönen Abend, wie immer live vom roten Sofa. Heute mit ein bisschen französischem Esprit, denn wir haben einen Star-Tenor zu Gast, der auf den Bühnen der ganzen Welt stand, ob in der Met in New York, der Mailänder Scala oder eben morgen in der Elfi in Hamburg. Und wenn er dann zum Beispiel den Rodolfo in Puccinis La Bohème schmettert, dann bekommt man eine der wärmsten und elegantesten Stimmen zu hören. Herzlich willkommen, Benjamin Bernheim, wobei... Ich glaube, in Deutschland Benjamin Bernheim, oder?
Ja, in Deutschland Benjamin Bernheim, aber Benjamin Bernheim.
Okay.
Klappt.
Das ist beides in Ordnung. Wunderbar. Auf das Nein. Du haben wir uns auch schon geeinigt.
Das wäre perfekt für mich.
Du hast auch der Redaktion noch eine Schale Erdbeeren mitgebracht vom Hof.
Ja, ich hoffe, es war gut.
Es war sehr lecker. Es war nur so ein Star-Tenor kommt zu Gast und bringt mal eben Erdbeeren in die Redaktion. Das hatten wir so auch noch nicht. Sehr sympathisch,
warum
muss ich
nicht?
Sagen.
Die sind sehr, sehr gut.
Wir haben gerade schon gesprochen, du reist unheimlich viel. Da gibt es bestimmt so ein paar Routinen, wo du sagst, die brauche ich so für mich. Sport zum Beispiel. Mhm. Ist das was, was du dann heute auch schon gemacht hast?
Ja, ja, ich habe gemacht. Ich war 45 Minuten in Fitness, ein bisschen Weight und ein bisschen Cardio. Und ich habe gelaufen, eine Stunde. Es hilft viel, mein Kopf und mein Körper, um bereit zu sein, auf der Bühne zu singen. Das ist sehr, sehr wichtig für mich. Und ich liebe es mehr.
Heute um die Alster rum, oder?
Ja.
Ja, siehst du, ja, Playlist dann im Ohr? Dann
also so? Heute keine Musik. Ah. Ich wollte nur ein bisschen spazieren, atmen und mich erinnern, weil ich liebe Hamburg. Ich war schon in Hamburg für eine Barproduktion in der Hamburger Staatsoper. Und es war zwischen Mai und September. Und das ist der perfekte Moment, in Hamburg zu sein.
Wir haben auch das Sommerwetter heute hatten wir für dich vorbereitet. Ja. Genau. So, aber die Frage ist, wie bekommt man seine Stimme so in den Griff, dass man wirklich über 3 Stunden als Tenor auf der Bühne stehen kann? Und wie lebt es sich dann, wenn man in der ganzen Welt auf der Bühne steht? Auch darum wird es heute hier gehen. Du hast das irgendwo mal gesagt, dass du ganz viel Espresso trinkst.
Das ist richtig.
Morgens, mittags, abends.
Jeden Tag vielleicht zu viel.
Zu viel? Aber jetzt so 18:45, da würden ganz viele sagen, um Gottes Willen, kein Espresso mehr, dann schlafe ich.
Das ist ein bisschen zu spät.
Vor Mitternacht nicht? Ist es zu spät? Dann lass stehen, bitte. Musst du nicht.
Nein, aber nur zu.
Nur so, sonst nur den Keks oder so.
Gute Espresso.
Also ich hätte jetzt auch gedacht, ehrlich gesagt, als ich das gehört habe mit Espresso-süchtig, jemand, der so einen Leistungssport betreibt, wie als Tenor zu arbeiten. Das sind ja über 3 Stunden teilweise auf der Bühne. Bei Hoffmann zum Beispiel, 3,5 Stunden, glaube ich.
Ja, das kann sein.
Ja, das ist, wie durchtrainiert musst du sein? Wie gut trainiert muss deine Stimme sein? Da hilft ja wahrscheinlich Espresso nicht unbedingt.
Also Espresso nach 3 in der Nachmittag trinke ich nicht mehr. Aber wie ich habe gesagt, Sport, Trainieren und Gym sind sehr, sehr wichtig für meinen Kopf, für meine Stimme. Jeden Tag, ob möglich, und bevor 12. Das ist sehr wichtig, dass das am Morgen passiert. Dann ich bin bereit für meinen Tag, für eine Vorstellung, für Proben. Das ist sehr, sehr wichtig für mich. Und es funktioniert. Am Ende, wir singen ganz spät und ganz lang auf der Bühne. Manchmal wir enden um 11 in der Nacht. Das ist ganz, ganz spät. Mhm. Und dann das ist kompliziert, um zu schlafen, bevor 2 oder 3. Das ist ein komplizierter Rhythmus für uns. Aber das ist unser Rhythmus. Und ja, Kaffee hilft am Morgen und Gym auch.
Muss man unheimlich diszipliniert sein, oder, für den Job als Tenor?
Ja, Disziplin ist sehr wichtig. Aber auch unsere Arbeit, unser Job ist sehr... unser Rhythmus ist, es ist nicht das gleiche jeden Tag. Jede 3 Tage, wir gehen in eine andere, eine neue Stadt, neue Flughafen, neue Hauptbahnhof, neue Hotel, neue Bett. Das ist wirklich viele Sachen. Wir müssen sehr, wie sagt man das, flexibel sein. Mhm. Und am Anfang, das ist kompliziert. Und jetzt, das ist für mich normal, ich sage.
Ja, vor allem, wenn man dann überlegt, dass dann auch so Auftritte dabei sind, an die Sie sich zu Hause vielleicht auch noch erinnern können, bei Olympia, die Abschiedszeremonie im August vorletzten Jahres. Also wenn man sich das vorstellt, dass da Millionen von Menschen zugucken,
also
bei so einer
Stadion
Zeremonie.
Also waren schon 70.000 Leute und 9.000 Athleten, das war schon etwas. Für mich, es war speziell. Ich bin in Paris geboren, ein paar Kilometer von der Stadt de France, und ich bin auf diese Pitch mit diese Athleten, und ich habe die Finale von der Weltmeisterschaft in 98 gesehen, in diesem Stadion. Und das ist, die sind die Olympiade in Paris. Das passiert einmal im Leben. Das ist meine Chance. Und es ist zu schnell passiert. Ich hatte keine Zeit wirklich, um diesen Moment zu,
aufzusaugen, richtig zu erleben.
Das war schon vorbei.
Ja, das glaube ich, weil man ja auch so konzentriert sein muss, damit auch die Stimme nicht wegbricht, oder?
Wenn
man
unter Anspannung ist. Es war sehr, sehr kompliziert und es war sehr heiß. Es war 33 Grad im August, sehr heiß, viel Fokus, viel Arbeit und viele Proben bevor. Aber ein Moment, das ist für mich unique in meine Karriere, in meinem Leben. Das war wirklich speziell.
Das glaube ich. Und wenn vorher die Familie oder Freunde angerufen hätten, da wärst du nicht rangegangen, ne? Weil das ist was gar nicht geht vom Auftritt, oder?
Von
so als
Auftritt?
Vorbereitung, dann zu telefonieren mit Familie oder Freunden, warum nicht? Also warum nicht sprechen vorher? Ist das schon so eine Schonung dann?
Weil vorher, das ist erst, ein Problem ist, dass vielleicht nur 4 oder 5 Leute wüssten, dass ich werde die Olympiade machen. Ich hatte einen Vertrag untergeschrieben und dann ein zweiter und ein dritter Vertrag. Und das war wirklich ein Geheimnis. Ich war in der Salzburger Sommerfestspiele in dieser Zeit für Hoffmann-Erzählungen. Und nur der Intendant und die Regisseurin wüsste, dass ich werde nicht da sein für die Generalprobe, weil ich muss nach Paris gehen für die Olympiade. Das war wirklich ein großes Geheimnis.
Ja.
Niemand wusste es.
Eine große Ehre.
Ja.
Ja, und wenn du kriegst als Tenor, gibt es ja auch nicht so viele, muss man ja auch wirklich sagen. Ne? Tenöre gibt es nicht so viele auf der Welt.
Also gibt es viele Tenoren, aber das ist sehr kompliziert, diese Stimme lange, also in eine long term zum erhalten, und weil das ist eine ganz fragile Stimme.
Ja, und ich weiß noch, früher, das waren so die Popstars auch, die Tenöre, ne? Dass man so ein bisschen, wenn die das hohe C hatten, hat man noch so die Bilder im Kopf, dann die Frauen so, oh, das hohe C.
Ja, das war ein bisschen mehr für die Kontratenoren, aber auch für die Tenoren. Das ist eine Stimme, die ist nicht in der Natur. Und die Technik, die Zeit, die wir brauchen, um diese Technik zu bauen, ist sehr kompliziert und lang. Und das ist, warum gibt es nicht viele Tenoren, die machen eine große Karriere, weil gibt es viele Tenoren, die versuchen, das zu machen, aber das ist sehr, sehr schwer, diese Technik zu erhalten.
Was ist denn so schwer, nennt man das Kopfstimme, in diese hohe Stimme?
Man muss auch diese Starke haben. Es ist eine Mischung zwischen Entspannung und Starke. Das ist ganz kompliziert zu erzählen, aber das ist auch ein Konzept im Kopf. Ich sage immer, das Singen erst, bevor hier zu sein, ist im Kopf. Das ist die Vorstellungskraft, die wir haben über Singen. Das ist sehr, sehr wichtig, unsere Kopfhygiene. Ich denke, wir sind ganz selten, weil das ist kompliziert, eine lange Karriere als Tenor zu machen. Wirklich lange Karriere ohne, um sich zu brennen. Weil das ist sehr, sehr einfach, zu viel zu singen, zu große Rollen zu singen und dann um 30, 35 keine Stimme haben.
Ach so, okay. dass man die dann verbraucht hat, sozusagen zu doll.
Ja, das ist kompliziert. Wenn eine Karriere als Tenor kommt und viele Licht und viele, Attention kommt, das ist sehr schwer zu sagen, nein, ich will meine Zeit nehmen. Ich will Geduld haben. Normalerweise gibt es einen Zug. Wenn der Zug kommt, du musst es nehmen. Und das ist, warum Tenor zu sein, 40, 50, 60 Jahre alt, ist wirklich etwas speziell. Ich bin jetzt 40, werden sehen, ob ich habe eine lange Karriere.
Drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Die blicken wir auch gleich nochmal, weil da ist ja auch schon noch viel mehr passiert. Aber Enrico Caruso, der soll jetzt erstmal unser Thema sein. Den kennen natürlich irgendwie alle. Der war schon zu Lebzeiten ein Superstar. Ich glaube, es war auch ein Vorbild von dir, oder?
Entschuldigung.
Caruso, war der ein Vorbild von dir?
Es war ein von meinen Vorbild. Also die Aufnahmen von Caruso sind sehr alt. Aber was er hat geschrieben und was er war der Pelé, der Maradona, der Messi, der Ronaldo von seine Zeit.
Genau, und auch die und, Atmung und so. Der hat
ja,
schon ganz
und
viel
er hat, ne? Wie sagt man, inventé, kreiert diese, was ein Tenor, ein moderner Tenor ist. Mhm. Und ein moderner Tenor, wie ein Star-Tenor, der ist ganz selten und speziell. Und das ist, ja. Wenn er singt, das ist speziell. Das hat Caruso kreiert.
Als du mal in Paris warst, La Bohème, ich glaube, Klaus Guth hat da...
Nein, eine Regie von Klaus Guth, ja.
Genau, und da war doch das Pariser Publikum am Schreien,
verrückt.
Aber nicht im positiven
das
Sinne.
Das war verrückt.
Was war da los?
Also für mich, das war verrückt positiv, weil für mich, es meinte, dass Oper ist alive und Oper ist wichtig und Leute in ein Opernhaus sind lebendig und nicht nur wie in einem Tempel. Und ich muss sagen, dass diese Produktion von Klaus Guth, La Bohème, dass die Geschichte passiert in Paris, in Quartier Latin. Normalerweise passiert in diese Quartier. Und diese Regie hat diese ganze Oper, das Konzept war in ein Spaceship. Wie sagt man das auf Deutsch?
Raumschiff.
Mhm. Okay. Das ist,
das sieht man auch im Foto jetzt.
Ja, ja, das macht keinen Sinn. Es erzählte die Geschichte ja. Überhaupt nicht. Und das war ein Skandal. Und das war die erste Mal, ich war in der Straße in Paris und jemand hat mir gesagt, I know you, ich erkenne dich. Und ich dachte, ja, wirklich? Schand. Ja, ja, die waren verrückt. Die Leute waren verrückt in Paris, weil diese Oper, La Bohème, ist eine Murger Geschichte und dann danach der Puccini hat diese Oper komponiert, ist, wie sagt man, heilig. Mhm. Und das muss normalerweise eine ganze altmodische Produktion oder ja, Produktion sein. Und diese Produktion in dieses Spaceship mit den Rodolfo wie als ein Astronaut war ein Skandal. Und ins Publikum, ich erinnere mich, die Premiere, die Leute, ob die Leute könnte die Stuhl nehmen und auf der Bühne, die könnte es machen. Wirklich, es hätte möglich gewesen, weil die Leute waren wirklich verrückt. Und ich finde, dass am Ende, das ist gut, heute in 2026, diese Produktion in Paris ist ein Must.
Ach.
Es ist voll jede Vorstellung, weil es ist die spezielle Produktion. Das war ein Bett. Und am Ende, das war ein großes Risiko für Paris, für Opéra de Paris, für Monsieur Lissner, der Intendant da. Aber am Ende, das ist toll. Und es wird da sein für die nächsten 10 Jahre, ich denke.
Aber würdest du sagen, dass so dieses Opernpublikum eigentlich eher so das Alte möchte, bisschen dieses Nostalgische?
Gibt es.
Oder wie würdest du das beschreiben?
Gibt es alle. In der Opernwelt gibt es Leute, die denken, dass die schöne Zeffirelli-Produktion in der Wiener Staatsoper ist zu altmodisch. Mhm. Und Leute, die sagen, dass das ist der einzige Weg für La Bohème auf der Bühne zu sein. Ich denke, dass es gibt von allen. Es ist gut, dass in Paris existiert eine Produktion, die ist ganz modern und ein bisschen, wie sagt man das, nicht zu altmodisch. Nicht
so ein bisschen experimentell, so ein bisschen
ja,
das
ich denke,
junge
das
Publikum
ist,
wahrscheinlich ist, auch reinzuziehen.
Und ja. Das ist Kunst auch.
Ja,
Kunst
ja.
Ist ein Vorschlag.
Ja.
Am Ende, ja, das ist Puccini, ja, das ist heilig, ja, das ist La Bohème, aber am Ende Kunst ist ein Vorschlag. Ich war nicht sehr zufrieden mit dieser Produktion. Das
ja.
War sehr kompliziert für mich, um zu singen, diese Produktion. Aber am Ende, ich bin hier für den Kunst, für die Institution des Pariser Oper und für den Dirigent und die Stück. Und ich bin nur da zu singen. Es war kompliziert, aber am Ende, ich denke, das ist eine positive Sache für unsere Welt, Opernwelt.
Aber du selbst bist ja auch, also ich würde nicht sagen, also mutig ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber Chansons zu singen
ja.
Als Opernsänger ist ja schon irgendwie was anderes.
Es war nicht
anderes,
einfach
ne?
zu erzählen,
so,
aber
genau.
Am Ende, es war ein wirklich ein Erfolg, weil ich habe diese Chanson gesungen.
Wie ja, und das ist ja auf dem Album ja. Drauf von dir, Douce France, Mélodie et Chanson, rein französisch. Wir hören mal kurz rein.
Douce France, cher pays de mon enfance. garder dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur.
Eine Liebeserklärung an Frankreich.
Mhm.
Warum? Also was ist so?
Weil ich liebe diese Sprache. Das ist meine Muttersprache. Ich bin in Paris geboren und auch ich wollte etwas zeigen mit diesem Album. Ich wollte zeigen, dass der Welt von Es tut mir leid für mein
Deutsch. Das macht gar nicht. Ich finde das ganz charmant.
diese Welt, die Welt von Popmusik und Oper manchmal ist zu weit. Die Leute sagen, das ist heilig, das ist neu, das ist toll, das ist dumm, das ist alt. Ich denke, Leute vergessen, dass Charles Trenet hat diese Douce France, diese Lieder gesungen und aufgenommen zwischen die zwei Weltkriegen. Briten war schon da, Rachmaninow auch, die seriöse klassische Komponisten waren immer noch da. Und das ist nur zu zeigen, dass ich kann eine Chanson von Trenet singen, wie ich hätte eine Melodie von Duparc oder Berlioz. Und es funktioniert, weil am Ende, was wichtig ist, ist der Text, ist die Geschichte. Ich bin ein Geschichteerzähler und ob das ist Douce France von Trenet oder L'invitation au voyage aus Duparc,
es ist dann auch ein bisschen, die Stimme ist dann auch so ein bisschen Schauspiel, Geschichten erzählen, ne? So ein bisschen, dass du das darüber rüberbringst. Aber du sagtest ja, Frankreich war dir eben auch so wichtig, dass du diese französische Sprache, weil eigentlich ist Oper ja vornehmlich italienisch.
Ja, ich denke auch so, auf Italienisch.
Genau, aber das ist ja dann auch was Besonderes dann in seiner Muttersprache.
Also es ist meine Muttersprache und ich bin ein bisschen bekommen ein Spezialist von der französischen Repertoire. Vielleicht weil ich bin Franzose auch, aber weil auch ich liebe honest zu
ehrlich,
sein.
Ja.
Ehrlich zu sein mit dem Text.
Ja,
auf Italienisch. Französisch, Deutsch, das ist sehr wichtig, dass, ob ich singe in einer Sprache, dass jemand, der spricht diese Sprache im Publikum, kann verstehen. Nicht nur den Text, aber die Farben, die Ideen, das
aber die ich verstehe ich trotzdem, auch wenn ich die Sprache nicht so gut spreche wie du, finde ich. Weil das kommt dann so rüber. Und ich glaube, dementsprechend, wenn man so eine große Frankreich-Liebe hat und dann bei der Wiedereröffnung von Notre Dame dabei ist, Dezember 2024 war das,
richtig.
Ist man natürlich ergriffen.
Ich bin nicht gläubig, aber diese Tage, wenn ich habe dieses Konzert gemacht für Notre Dame, ich denke, ich war ein bisschen gläubig. Da zu sein, in diese Zeit, in diesen Ort. Mein Gefühl war, das Paradies ist bei uns gekommen und hat diese Kathedrale gewaschen. Und das war wirklich unglaublich. Und die 100 Leute, die haben alles gemacht für diese Kathedrale, bereit zu sein. Weil das war ein Promise von Macron. Er hat gesagt, Ende 24, Notre Dame ist bereit und das war kompliziert, das war riskiert auch für die Sicherheit, für viele Sachen. Aber am Ende diese Chance da zu sein und zu denken, das ist dumm, aber die Notre Dame hat schon eine lange Geschichte und am Ende der Welt wird sicher eine viel längere Geschichte haben. Aber zu denken, dass ich habe nur ein bisschen zu machen mit dieser Geschichte.
Bisschen speziell dabei gewesen, ne?
Ich war da für diesen Moment, das war ganz speziell.
Das glaube ich, ja. Auch so dieses, was man empfindet, das bekommt man ja meist auch nicht mit eben von den Tenören. Man spricht ja nicht immer mit einem. Es sind alles so Sachen, die wir gerade als Publikum ja nicht mitbekommen. Aber am Niedersächsischen Staatstheater, da gibt es jetzt die Möglichkeit, eben diesen ganzen Opernbetrieb mal richtig kennenzulernen. Und Britta Kunft hat die Opera Insiders in Hannover besucht.
Staatstheater Hannover. Während draußen die Menschen die Sonne genießen, wird drinnen im Dunkeln konzentriert gearbeitet.
Joachim, stellst du dich bitte noch mal hin?
Jeder Scheinwerfer wird genau justiert. Lichtprobe auf der Hauptbühne.
Dann fahr die mal ins Priester 11.
Probebühne 2. Das sieht weniger nach Arbeit und mehr nach Spaß und Freude aus.
Wir nehmen die Hände und lassen mal so ein bisschen Hannoveraner Regen auf den Kopf tröpfeln.
Warm-up für die heutigen Backstage-Besucherinnen und Besucher.
Die Menschen kommen oft her, Schüler haben noch irgendwie eine Klausur im Kopf, jemand aus dem Berufsleben einen stressigen Arbeitsalltag. Und einfach durch eine Lockerheit zu sich selber wieder zu finden, zur Gruppe zu finden und bereit sein für das, was wir gemeinsam entwickeln.
Das Exchange-Team vom Staatstheater Hannover möchte aus Neugierigen Fans machen. Mit ihrer eigenen Begeisterung für Oper, Musik und Tanz will Projektleiterin Kirsten Corbett und ihr Team die Teilnehmenden anstecken. Mit Kostproben zum Mitmachen.
Also, es geht folgendermaßen.
Die Gruppe soll in dieser Rhythmusübung gemeinsam im Takt klatschen. Dafür müssen sie die Abfolge erstmal herausfinden.
Und wir machen es mal alle mit und wir sprechen es mal alle mit, okay? Mhm. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Wir produzieren ja die Oper nicht nur um der Kunst willen, sondern auch, weil das für das Publikum irgendwie eine Relevanz haben soll. Ich glaube, wir sind auch einfach grundsätzlich an anderen Menschen interessiert, weil ansonsten, wenn man allzu lang in seiner eigenen Suppe kocht, dann wird es auch irgendwann langweilig und dann wiederholt man sich auch irgendwann. Und dementsprechend suchen wir uns immer neue Leute, mit denen wir uns austauschen können. Und wir lernen dadurch ja auch.
Hier kann jede Person mitmachen, auch ganz ohne Gesangserfahrung.
Egal, ob man jetzt Deutsch kann oder Finnisch wie ich, kann man trotzdem. Also Musik ist, was uns verbindet. Und es weckt auch immer Emotionen und auch unseren Körper.
Aus Fremden wird in kurzer Zeit ein harmonischer Chor.
Dieses Gemeinschaftsgefühl. Ich bin jetzt auch schon öfters bei Opera Insiders gewesen und es ist einfach immer wieder schön, wie dieses Thema die Menschen verbindet und auch dieses gemeinsame Singen heute. Ich finde es einfach toll.
Sie sind ja auch alle so mitreißende Personen und da macht es einfach Spaß, das mitzumachen.
War Rhythmus, also das war wirklich das, was ich total spannend fand und vor allen Dingen, dass ich dieses ganze überhaupt noch nicht kennengelernt habe hier. Also ich weiß gar nicht, warum ich das übersehen habe. Das ist das, was mich am meisten beeindruckt hat hier.
Nicht nur hinter die Kulissen schauen, sondern das Gemeinschaftsgefühl Oper erleben. Hier am Staatstheater Hannover ist das regelmäßig möglich.
Ja, wenn du die Oper mal nicht erleben willst, das Ganze drumherum, was wir gerade gesehen haben.
Das ist schön.
Ja, genau, aber dann gehst du hier hin. Wir sind in Zürich, am Zürichsee.
Zürichsee, ja.
Ja, das hier war ja auch dein erster Auftritt. Was bedeutet dir Zürich? Was ist das für dich?
Also Zürich war für mich ganz kompliziert am Anfang, weil ich bin Franzose und Schweizer, aber ich komme aus Paris und Genf. Mhm. Genf ist in Genf, man spricht Französisch. Und für mich in Zürich zu gehen, war ein bisschen kompliziert. Das war die andere Seite. Ich müsste diese Röstigraben, übergehen.
Der Röstigraben?
Röstigraben ist die Grenze, ja. Grenze zwischen Französer und Deutscher in der Schweiz.
Siehst du?
Ja,
okay.
Ja, es existiert.
Bescheid, wenn ich da
es existiert, eine Röstigraben. Und für mich am Anfang Zürich war, ja, die Leute sprechen Deutsch und das ist nicht meine Welt und ich bin nicht zufrieden. Und am Ende, ich muss sagen, dass ich war sehr glücklich. Ich war im Opernstudio, im Opernhaus Zürich. Und dann in Ensemble, ich war Mitglied des Ensembles des Opernhaus und ich habe viel gelernt, weil ich sage immer, mein bester Professor war die Bühne. Mhm. Und ich war viel auf der Bühne in Zürich.
Ja, weil wenn man so zurückblickt, mit 10, glaube ich, bist du in den Chor in Genf
gekommen. Ja, Kinderchor in Genf.
Genau, aber da war das ja noch so, da hast du ja immer gesagt, ich bin eigentlich gar nicht gerne auf der Bühne. Ich mag das eigentlich gar nicht. Und jetzt sind es die Weltbühnen. So.
Im Chor ist okay, wir sind eine Gruppe, wir sind nicht ein Solo. Mhm. Aber und wenn ich war in Lausanne, ich habe in Lausanne studiert, ich war in der Chor von des Opéra de Lausanne. Und ich liebte das. Ich habe viel Produktionen im Chor gemacht. Und dann, ich bin ein Soloist gewesen und es war okay, aber ich bin scheu. Meine Natur ist, dass ich bin scheu und das war kompliziert für mich. Und ich müsste auf der Bühne lernen, wie sagt man das, Schritt nach Schritt?
Schritt für Schritt, so ein bisschen auf dieser Bühne
ein bisschen mehr, ein bisschen stärker zu sein.
Okay, aber das zeigt ja, wenn man dann immer wieder das versucht, dann wird das was.
Ja, ich denke, ich muss sagen, ich habe das gemacht, ich bin ganz scheu, ich habe Angst, in front of people zu lesen, zu reden.
Aber
es ist kompliziert für mich, aber mit Zeit... Es passt.
Jetzt das Gute ist wahrscheinlich, man tauscht sich so ein bisschen aus. Sandra Hamaoui ist deine Partnerin seit vergangenem Jahr. Seid ihr auch verheiratet? Und ich glaube, wenn beide so den Job machen, kann man sich auch so ein bisschen austauschen, was sowas angeht, oder? Und ihr steht ja auch zusammen auf der Bühne. Wir gucken mal kurz rein.
Staatsoper hat angerufen und gefragt, ist sie frei?
Ach so, also Sandra, erzähltest du gerade, es war die Oper Manon und sie ist eingesprungen?
Ja, sie ist eingesprungen. Die Staatsoper Wien hat am Morgen angerufen und gesagt, Benjamin, ich hasse, das zu fragen, aber ist deine Frau in Wien auch? Ich habe gesagt, ja, weil unsere Sopran ist krank, kann Sandra... kann Sandra singen heute Abend und sie hat nur 20 Minuten, um eine Entscheidung zu machen. Sie war sehr mutig, weil erste Auftritt mit den Wiener Staatsoper, mit den Wiener Philharmoniker in der Burggarten für 7000 Leute, aber auch für 150.000 Leute in ORF. Das war ein großer Auftritt für Sandra.
Aber ich glaube, mit dir an ihrer Seite fiel ihr das ein bisschen leichter.
Ja,
Sandra,
ja.
Wir haben ja schon gesagt, in Zürich kannst du leider auch nicht so oft sein, weil du eben 90% des Jahres unterwegs bist. Du spielst ja eigentlich auch gern Fußball, ne? Dazu kommst
ich
du auch nicht.
Ich liebe Fußball. Ich liebe Fußball und ich liebe Tennis und ich liebe Sport.
Genau. Aber ich kann dir sagen, Benjamin, das kann noch was werden. Also auch über 70, das zeigt jetzt der Beitrag. Denn das Rentner-Ehepaar, das uns Dima Paul jetzt vorstellt, das organisiert weltweit Turniere für die etwas ältere, inoffizielle deutsche Nationalmannschaft. Und da läuft das mit dem Weltmeistertitel.
Ein Leben ohne Fußball? Für Inge Sprunk und Günther Christmann undenkbar.
Treffer versenkt. Wir haben die gleichen Termine, wir haben das gleiche Hobby.
Gleichen Ziele, wollen Weltmeister werden. Besser geht's doch nicht.
Das Rentnerpaar aus Rastede ist Teil der inoffiziellen und selbstorganisierten Ü75 und Ü80 Nationalmannschaften. Das Training dieser besonderen Senioren leitet Karl-Heinz Hitz.
Ball annehmen, um das Schützen rum und dann in die Kiste. Der Ball muss immer in die Kiste. Wir haben es nicht mit 25-jährigen Spielern zu tun, die natürlich da ganz anders unterwegs sind. Und hier muss man schon gucken, da ist im Vordergrund immer die Freude am Spiel.
Trotzdem sind die Ambitionen groß. Der Weltmeistertitel. Günther hat vergangenes Jahr schon einen Stern geholt.
Wir sind ja auch Weltmeister. Wir sind ja der letzte Weltmeister. Nagelsmann muss das ja jetzt noch nachmachen erstmal. Ja. Sind also im Vorsprung. Ich habe ja schon letztens dann mal gesagt, so, der kann ja auch mal bei uns vorbeikommen und so ein bisschen dann so anschauen, wie man dann vielleicht Spielkultur reinbringen kann.
Die Senioren-WM findet jährlich in verschiedenen Altersgruppen statt. Einmal im Monat kommen die Kicker aus ganz Deutschland zusammen. Da wird geklärt, wer im Nationalteam spielen darf. Und manchmal kennt man sich von früher.
Da kommen jetzt Sportskollegen. Wir müssten doch vor ungefähr 55 Jahren gegeneinander gespielt haben in der Verbandsliga. Recherchiert, ja, da haben wir vor 55 Jahren gegeneinander gespielt und haben uns jetzt wieder getroffen. Ja, und das gibt natürlich Gefühle frei.
Gerade bereiten sich die Seniorenkicker noch auf ein ganz besonderes Jubiläumsspiel vor. Sie wollen das legendäre Wembley-WM-Finale von 66 neu aufsetzen.
Für mich ist es natürlich ein besonderes Spiel, weil 66 in Deutschland halt, ich sag immer noch, unglücklich verloren hat.
Achtung, Achtung! Hi! Nicht im Tor, kein Tor!
Englische Seniorenkicker hatten die Idee. Gerade werden noch Fragen für das Spiel in Manchester geklärt. Auch die ganz wichtigen von damals.
Das besagte 3:2, sei mal realistisch, war es drin oder nicht?
Wir dachten, dass es drin war. Ich war etwas weiter vorne, nicht direkt auf der Höhe der Linie. Und wir dachten, dass er drin war. Aber das wurde vielleicht etwas von Roger Hunt beeinflusst, als er die Hände in die Luft hob und signalisierte, dass es vorbei war. Aber wir werden es wohl nie erfahren.
Die Deutschen hoffen natürlich auf ein besseres Endergebnis im Sommer.
Und sich Nationalspieler nennen zu dürfen für auch eine Seniorenmannschaft, ist für viele die Erfüllung eines Lebenstraums.
Dieses Jahr steht viel an. EM in Großbritannien und vor allem WM in Australien.
Und dann das Ziel, 2027 in Amerika eventuell die Titel zu verteidigen.
Da werden die anderen Teams dann hoffentlich locker abgehängt.
So, das wäre auch noch was, ne? Also du musst ja keinen Stress machen, du kannst spät auch noch einsteigen.
Ich kann immer, immer, immer spielen. Aber ich habe eine Geschichte für das. Mein Onkel Bernard, der wohnt in Paris und München, ist 80 Jahre alt. Und er ist in dieser Liga in Frankreich, in Ile-de-France, von der Tennisspieler. Er ist Nummer 2 von seinem Alter. Und immer heute, ich kann Bernard nicht schlagen.
Wahnsinn.
Er spielt besser. Ich habe bessere Shot, besser Serve, aber er ist besser im Kopf.
Da hast du schon mal ein Vorbild.
Das ist ein Beispiel, dass eben um 80 Jahre alt ist, Sport ist.
Genau. So, wir können dich sehen morgen in der Elfi und vor allem das Solo-Konzert ist am 10.06.
10.
Es gibt
Juni,
auch noch so ein paar Restkarten, genau. Freust dich wahrscheinlich auf die Elfi, oder? Ist was Besonderes?
Ich freue mich. Es wird mein erster Auftritt da.
Der allererste Auftritt. Oh, wow. Dann wünschen wir dir ganz viel Spaß, weil ich glaube, das ist was Besonderes auch.
Ich freue mich wirklich.
Weltbekannten Tenor. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen, vielen Dank.
Morgen ist dann Ruth Moschner bei uns, die Moderatorin. Da freuen wir uns natürlich, wenn Sie wieder dabei sind. Also einen schönen Abend. Bis morgen. Vielen Dank. Das war's. Vielen Dank.